Dieser Spider-Man-Spruch, den wir alle kennen, aus großer Kraft erfolgt große Verantwortung, das muss er erst lernen, das ist seine Heldenreise.
George Lucas verwurstet hier im Grunde nochmal alle möglichen Heldentypen und Anti-Heldentypen und Plot-Twists, die im Grunde das Gros der menschlichen Erzähltradition aufgreift. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian, frohes neues Jahr
dir und all unseren Hörerinnen und Hörern. Bevor wir starten, ein Disclaimer. Ich habe mir das jetzt vorgenommen. Es wird zu Spoilern kommen.
Ah. Ja?
Wir haben das Thema Spoilern immer mal wieder angesprochen. Und du sagst ja, wir spoilern hemmungslos.
So.
Ich habe immer unausgesprochen die Vorstellung gehabt in meinem Hinterkopf, wir führen hier ein Gespräch unter Kennern. Ja, also unter Kennern der jeweiligen Serie oder des jeweiligen Films, der besprochen wird, und wollen alle, die den Film oder die Serie auch gesehen haben oder auch nicht gesehen haben und trotzdem interessiert sind, einladen, sich an dem Gespräch zu beteiligen. Und dann bin ich eben auch davon ausgegangen, dass die Leute, die sich das anhören, dann auch die entsprechende Serie oder den entsprechenden Film schon gesehen haben.
Mhm.
Oder wenn sie ihn nicht gesehen haben, dass es ihnen egal ist, ob sie jetzt erfahren, wie es ausgeht oder nicht.
Ja.
Auf jeden Fall hat mir eine Kollegin und liebe Bekannte, die Beatrix, herzliche Grüße an der
Grüße.
Stelle. Vor kurzem ist sie mich angegangen.
Oh!
Ja, also mich, eigentlich hat sie auch dich gemeint, weil sie so interessiert war an Devs, an unserer Folge zu Devs und da überlegt hatte, ob sie diese Serie schauen soll oder
wir
nicht.
Wir haben es verraten.
Und sie wollte unsere Popcorn-Pilger-Episode hören als Anreiz oder Anstoß, ob sie jetzt diese Serie sehen soll oder ob sie es lassen soll.
Nur wenn man so spoilerfest ist wie ich, also wo das einfach nicht interessiert, ob es einen Spoiler gibt oder nicht, weil es ja nicht immer nur um die Überraschung beim Twist geht, dann ja. Aber ich habe immer gemeint, wir geben ja eine zusätzliche Perspektive.
Ja, so. Ja. Also nochmal, da es Menschen gibt, die auch in den entsprechenden sozialen Netzwerken und im Internet groß unterwegs sind, die, für die Spoilern kurz kommt nach Katzenbabys verspeisen, sei hier nochmal gesagt, es wird auch heute vermutlich zu Spoilern kommen.
Ja.
Ja, das ist bei einem Film von 1988 nicht so, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist eine lässliche Sünde.
Ja. Und wir können uns jetzt überlegen, ob wir das auch in Zukunft immer vor jeder Folge nochmal sagen. Achtung, Spoiler-Disclaimer.
Ja. Wir wussten, dass dieser Tag einmal kommen wird.
Gut. Man kann sich wundern, warum das erst so nach fast 3 Jahren passiert, ne? Naja. Also, ihr seid hiermit gewarnt worden.
So.
Heute geht es um einen Film. Und ich erzähle das jetzt mal ganz abstrakt,
bitte,
losgelöst.
Bitte.
Es gibt einen Helden, der am Anfang so ein bisschen weinerlich rüberkommt und irgendwie nicht so richtig was auf die Kette kriegt, der aber dann im Laufe des Films zu sich und zu seinem Selbstvertrauen findet und am Ende den Tag rettet. Es gibt so einen Gauner-Charakter, der nur an sich selbst denkt.
Ein Solo-Typ.
Ja, der nur seine eigenen Interessen verfolgt und am Ende die Verantwortung für alle übernimmt und seine Verantwortung realisiert, die er für die Gemeinschaft hat und diese wahrnimmt.
Ja.
Und dann auch die schöne Prinzessin am Ende bekommt.
Natürlich.
Ja. Es gibt einen bösen Ritter mit großem schwarzen Helm, der unsere Helden
Wer hat
verfolgt.
Nur dieses Drehbuch
ja,
geschrieben?
Ja, Moment, Uwe, jetzt verrat es doch nicht. Also, ihr merkt schon, wem das hier alles irgendwie bekannt vorkommt und sagt, das kenne ich irgendwoher. Wir reden nicht über Star Wars,
nein,
wir reden über Willow. Und die Bekanntschaft liegt, man darf es vermuten, auch daran, dass dieser Film, auch wenn Ron Howard Regie geführt hat, aber das Drehbuch von niemand Geringerem als George Lucas ist.
Boom!
Und jetzt ist es raus. Also George Lucas hat den Film mitproduziert und hat das Drehbuch mitgeschrieben oder ich glaube sogar allein geschrieben. Und George Lucas verwurstet hier im Grunde nochmal alle möglichen Heldentypen und Anti-Heldentypen und Plot-Twists, die im Grunde das Gros der menschlichen Erzähltradition aufgreift. Denn wie kein zweiter Hollywood-Mensch ist George Lucas dafür bekannt, dass er die Erkenntnisse von Joseph Campbell, dem Autoren des berühmten Buches Der Heros in 1000 Gestalten. Das Buch ist ja schon von 1949, ne? Das ist ja schon echt alt.
Und Handwerkszeug für alle Cineasten heute, wenn es um die tolle Helden- und die berühmte Heldenreise geht. Ja.
Und Joseph Campbell hat analysiert und aufgezeigt, dass im Grunde alle Mythen, ob es jetzt die griechischen Sagen sind oder ob es religiöse Erzähltraditionen sind, ob sie europäisch sind, ob sie asiatisch sind, ob sie afrikanisch sind, ob sie nord- und südamerikanisch sind, dass sich dort im Grunde immer wieder die gleiche oder sehr ähnliche Typen von Personen finden und auch ähnliche Erzählungen, Erzähltraditionen, was die Handlung angeht. Ja. Wir haben das schon bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel angedeutet, dass diese Erzählung und dieses Motiv auch schon im antiken China auftaucht. Und Joseph Campbell hat das analysiert und hat das in ein Buch gepackt, das nicht nur George Lucas, sondern auch andere Autoren in Hollywood beeinflusst hat. Aber George Lucas ist so einer der herausragenden Persönlichkeiten, Hollywood-Persönlichkeiten, die dafür bekannt sind. Und Star Wars zehrt davon.
Ja.
Also die grundlegenden menschlichen Erfahrungen, die da einfließen, der Kampf von Gut gegen Böse, Hell gegen Dunkel. Und das ist ja das Thema der Popcorn-Pilger seit der ersten Stunde.
Ja, das wusste schon Clint Eastwood.
Ich dachte mir so, wir nehmen das neue Jahr 2021 und nehmen mal einen Film, der vielleicht nicht allen bekannt ist, weil der, obwohl er namenhaft besetzt und namenhaft produziert ist, ein ziemlicher Flop war.
Ja, seinerzeit nicht gut kritisiert.
Ja, ist nicht gut weggekommen bei den Kritiken, an den Kinokassen auch nicht. Ja. Aber wo nochmal im Grunde alles drin ist.
Hat sich aber auch unter Fantasy-Fans einen gewissen Kult erarbeitet, einfach weil es zu der Zeit, sicherlich auch wegen der Möglichkeiten von Darstellung und Budgets, die noch anders waren, doch eins der wenigen Beispiele einer größeren Produktion dieses Genres war. Gibt ein paar andere, die auch so bekannt, aber jetzt nicht überbekannt sind. Aber Genrefans empfehlen diesen Film heute trotzdem.
Ja. Also ich habe ihn mir jetzt noch mal vor kurzem angeguckt. Und das ist jetzt meine Meinung. Also
bitte.
Hasst mich oder es ist mir egal. Der Film fängt wirklich nett und schön man kommt in diese Welt rein. Und am Ende, so die letzten 15, 20 Minuten, habe ich so gedacht, boah, das ist jetzt aber also. Es wurde dann schon sehr klamaukig.
Ja, ganz kurz vielleicht grundsätzlich zum Einstieg. Wir haben es hier mit Willow, einem, ich glaube, in der Nach-Herr-der-Ringe-Kino-Ära hätte man Hobbit gesagt. Mhm. Ja, einem Mann aus einem kleinen Zwergenvolk, der auch sehr Hobbit-mäßig in einem ländlichen Dorf
lebt. In so einer agrarkulturellen Gesellschaft.
Dem das Schicksal, ich will es mal so sagen, ein Menschenkind in die Hände spielt, das auch schon mit ganz vielen interessanten Motiven, wie zum Beispiel eines herodischen Kindermordmotivs und eines mosaischen Kind in der Wiege wird dem Fluss übergeben, Motiv, dann zu Willow kommt und dieser nimmt sich zur Aufgabe, auch schicksalhaft dargestellt durch so eine Art Hobbit-Gandalf-Figur, die Aufgabe entgegen, das Kind den Menschen zurückzubringen. So und so entspinnt sich das. Da trifft es diesen Helden, diesen Han Solo-typischen, übrigens durch einen meiner Kindheitshelden, Val Kilmer, gespielt. Und die zusammen nehmen sich dieser Aufgabe an, erleben beide einen Wandel und kehren dann verwandelt, das ist die Heldenreise, eben am Ende zurück. Gibt natürlich Liebe und Schmonz und Klamauk und so weiter, ja. Aber es ist eben exakt so durchexerziert. Willow wird dann der Zauberer, obwohl er vorher eher so ein Bühnenmagier war. Mhm. Ja.
Und der lässt Schweine verschwinden.
Was ihn am Ende so
Spoiler.
Viel Spoiler muss sein.
Am Ende rettet er mit diesem
Zaubertrick.
Ja.
ja, den Tag. David Copperfield empfiehlt diesen Zaubertrick. Und auch Val Kilmer oder seine Rolle Matt Mardigan, den Namen finde ich schon klasse, der eine ganz hervorragende Fähigkeit hat, der ist ein hervorragender Schwertkämpfer, der aber völlig verantwortungslos ist. Das heißt, dieser Spider-Man-Spruch, den wir alle kennen, aus großer Kraft, Erfolg, große Verantwortung, das muss er erst lernen, das ist seine Heldenreise. Das passiert natürlich auch. Und die beiden zusammen ergeben den typischen Helden auf seiner Reise, so wie Luke Skywalker und Han Solo in Star Wars auch zusammen. Also George Lucas hatte auch ein Faible für diese Art von Heldenkonstruktion. Wobei ich übrigens anmerken möchte, dass diese Ähnlichkeit von Hobbits und Zwergen und überhaupt andere Motive, die an Herr der Ringe gemahnen, ja auch interessant sind, denn Lucas kennt auch Tolkien, der wiederum dieses Buch über die Heldenreise wahrscheinlich nicht zuerst gelesen hat, bevor er seine Mythologie entsprang. Richtig, ja. Es war einfach die Zeit, diesen Mythos in eine neue Zeit zu heben, der dann sich eben an verschiedenen Stellen durch verschiedene Autoren wieder äußert. Und dann, als der Film so weit war, dass er die Kraft hatte, so etwas darzustellen, eben auch aufnimmt und wiederum in unsere Zeit transportiert, eben den Neo-Mythos. Mhm. Und dazu gehören, ich habe es eben schon angedeutet, religiöse Motive, die wir sehr gut kennen, und andererseits eben die klassischen Mythos-Motive von Heldenreise etc.
Dann kommen wir nochmal auf die Motive, die wir jetzt mit unserer Brille, denn so ehrlich müssen wir sein, ja, wir als Christen schauen natürlich mit einer christlichen Brille auf so Filme und entdecken natürlich dann auch christliche Motive. Joseph Campbell würde uns wahrscheinlich entgegenhalten, dass es grundlegende Motive sind, die religion- und kulturübergreifend eben überall auftauchen.
Sicher, aber wir sagen ja auch, Religion ist auch eben etwas Grundlegendes in seiner gesellschaftlichen Erscheinungsform.
Und dann schauen wir da jetzt nochmal drauf. Ja. Du sagst, wir haben am Anfang die Verheißung eines Kindes, dass die Herrschaft dass der die bösen Königin
alte Herrschaftsstruktur zu stürzen vermag,
beenden wird.
Ja.
Weil dieses Kind verheißen ist, kommt es zu einer kindermordähnlichen Situation. Ja. Also es werden nicht alle Kinder ermordet, aber jedes weibliche Kind, das geboren wird, wird untersucht,
ja,
und soll entsprechend umgebracht beziehungsweise in einem Zauberritual beseitigt werden.
Ja. So, ja. Sondermüll.
Wir haben jetzt gerade die Weihnachtszeit in den letzten Zügen. Mhm. Wir haben die Verheißung des Kindes. Wir haben die Flucht vor einer Verfolgungssituation. Das sind Motive, die wir aus der Weihnachtszeit sehr gut kennen. Das Kind wird, und hier ist es ja wirklich augenfällig, das Kind muss ausgesetzt werden und wird in einem Binsenkörbchen auf einem Fluss,
tja,
ausgesetzt, das ist die Rettung des Kindes auf dem Fluss, ja, das wir aus, du hast es gesagt, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Exodus kennen, von Mose, der auf einem Fluss, auf dem Nil ausgesetzt wird, weil die Ägypter, in dem Fall die männlichen Kinder der Hebräer, loswerden wollen.
Ja. Hier die Ähnlichkeit von Fluss und Schicksal, eben auch etwas ständig im Wandel Befindliches, etwas nicht Einfassbares, diese klassische Aussage, man trifft den selben Fluss nie zweimal.
Man steigt, oder man nicht, steigt zweimal nie zweimal
in den gleichen Fluss. Genau. Das heißt, der Fluss, der immer im Wandel ist, der also auch für Zeit steht und für Wandel, der ist hier der Träger des Schicksals, und man überantwortet also das Kind ja einem möglicherweise schrecklichen Ende, aber man gibt es auch gleichzeitig, ja, im kultisch-religiösen, altkultischen würde man vielleicht sagen, wie ein Opfer, einem Höheren, in diesem Fall eben, wie gesagt, Schicksal, was besser ist als das, was ihm sonst droht. So, und da greift eben dieses Höhere, aber Unbenannte, und führt es dann in Ränke und Verfügung, die das Kind sozusagen nur noch zu einem Vehikel der Erzählung machen in diesem Fall. Das ist bei Mose erst einmal, der bis er erwachsen wird und sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann, ist das das ägyptische Königshaus. Bei uns ist das eben dieses kleine Volk. Dadurch ist das Kind in dem Film natürlich ein bisschen ein MacGuffin.
Also, genau. Ja. Ja. Aber das kennen wir von Star Wars auch, da sind es die Pläne vom Todesstern.
Ja.
Ja, also der MacGuffin. Oder wenn die Leute keine Ahnung davon haben, was wir jetzt meinen, hört euch unsere Folge zu Pulp Fiction an.
Ja, genau. Ja.
Oder schaut The Mandalorian, da ist der süßeste MacGuffin der Fernseh- und Filmgeschichte.
Gerade zu Ende geschaut. Mein Gott.
Ja.
Ja.
Aber zurück zu Willow.
Ja.
Haben wir noch was zu sagen?
Ja, eigentlich viel. Also ich habe Ja, weil du das vorgeschlagen hast. Es war eben gerade auch die Zeit, mal wieder sich gemütlich Fantasy-Filme anzuschauen. Wann, wenn nicht jetzt, habe ich die Gelegenheit auch wahrgenommen. Und mich verbindet etwas mit dem Film, weil ich als Kind den einmal nicht sehen durfte, weil es schon so spät war. Und ich habe also nur diese Bilder von diesem kleinen Volk, von dem Drachen oder so dann im Kopf, der dann haben dieses zweiköpfige Wesen, ne, das vorkommt natürlich auch Drache, tolles Motiv. Immer gut. Gerade im Westen übrigens, weil bei uns der Drache so negativ konnotiert ist. Im Osten könnte man das anders sehen, dazu vielleicht mal die unendliche Geschichte als westliche Reminiszenz daran. Und wollte den immer, immer gucken dann, als ich noch klein war. Und als ich jugendlich war, hatte ich dann die Gelegenheit, es war dann nicht so gut wie erwartet. Und trotzdem ist meine Erinnerung daran jetzt gut, weil diese Motive ich natürlich heute nochmal anders sehen kann. Und gerade, was dieser Film, um den auch ein bisschen zu retten, ich gut finde, ist, dass er changiert um diesen Schicksalsbegriff herum, ohne den nur überzustrapazieren. Also das tut er natürlich schon, ja, also das Kind kommt ganz schicksalhaft dahin, hätte auch irgendwo an der Klippe oder saufen können oder was weiß ich. So, oder dass nur sie ausgerechnet dem McMahdigan begegnen und so weiter, ja. Dass dann auch diese Eicheln, die er bekommt, um was in Stein zu verwandeln, erinnert mich übrigens, weil wir die Folge mit den drei Haselnüssen hatten,
ja,
natürlich auch an ein Schicksalsmotiv, er setzt das auch ein. Aber, und das ist ein guter Übergang dazu, am Ende ist es eben das, was die Geschichte zu ihrem guten Ende führt, ja nicht einfach das Schicksal, sondern der freie Wille der Protagonisten, das Ethische zu tun, statt das nur Vernünftige zu tun. Also man sieht diesen Anfang von Willow noch, der sagt, ach Kinder, komm weg von dem Kind, wir sagen das jetzt keinem. Und das ist erstmal hart natürlich. Aber betrachten wir das mal aus seiner Perspektive, dann kann man zumindest verstehen, dass er damit seine Peer Group schützen will. Und diese Welt ist eben, wie wir relativ schnell sehen, jetzt nicht die netteste oder einfachste. Er ist in seiner kleinen Gruppe ist er gefährdet, weil dieser böse Bürgermeister will ihm das Land wegnehmen. Das kleine Volk ist bedroht, weil sie eigentlich umgeben sind von viel mächtigeren Völkern. Und diese ganzen Völker sind bedroht, weil es da noch böse Herrscher und Monster und so weiter gibt. Und in so einer einfachen agrarischen Gesellschaft kann man sehr gut verstehen, dass man sich um das Problem kümmert, was man vor der Nase hat. Das ist schon am schwersten, noch ein Kind aufzunehmen, das dann auch noch ein Fremder ist und so weiter, ist erstmal ein gefährliches Moment. Er entscheidet sich aber aufgrund der Unschuld, des unschuldigen Willens seiner eigenen Kinder, dieses andere unschuldige Leben zu schützen, dafür das aus unserer Sicht Richtige zu tun. Und das hat etwas mit dem Guten zu tun, das so glaubt wie die Kinder, um es biblisch zu sagen. Dass also nicht erst eine Liste abgeht, Pro und Contra, das nicht sich an einem Rechtskanon orientiert, ob das legal ist oder und so weiter, sondern das sagt, es ist ein Leben, das vor allem unschuldig ist und dann empathisch entscheidet, das ist das Richtige. Da geht es um eine Grundrichtigkeit, die freien Willen erfordert, grundsätzlich aber auf eine höhere Instanz von richtig und falsch rekurriert, die wir dann wieder als etwas Göttliches nehmen können. Und das macht der Film an einigen Stellen. Auch der McMahdigan, den man zuerst so als den Fiesling darstellt und ach, na komm, jetzt lass mich hier raus und dann er hätte ja auch alle umbringen können.
Er dient niemandem,
nur sich selber. Also der wird schon am Anfang jetzt nicht als der Sympath dargestellt. Aber er ist eigentlich direkt, wenn er rauskommt, eher ein drolliger Typ. Also alle Rollenspieler würden sagen, chaotisch neutral. Der sich natürlich um sich selbst kümmert, der aber kein schlechter Kerl ist. Und der im Zweifel auch erkennt, dass wenn er seine Kraft nicht für etwas Größeres einsetzt oder für zumindest die Leute, die ihm auch nichts Böses wollten und die ihm wohlgesonnen sind, wenn er die Kraft für die nicht einsetzt, dann läuft die ins Leere und hat kein Ziel. Und auch deshalb wird er ja letztlich der Verantwortungsvollere.
Dann habe ich jetzt noch einen Gedanken zum Abschluss der Weihnachtszeit und zum MacGuffin. Und ob das Jesulein in der Krippe auch zum MacGuffin wird, so wie Elora in Willow als MacGuffin. Denn die Verheißung ist ja, da wird ein Kind geboren und das wird irgendwann die Herrschaft der bösen Königin beenden. Und dann würde man ja sagen, gut, die wird geboren und dann müssen wir noch 20 Jahre oder, ne, so, oder 30 warten und dann ist die erwachsen und dann ist die eine große Anführerin und dann wird hier alles beendet. Aber nein, denn am Ende des Films ist Elora ja immer noch ein Baby und die Königin ist aber schon besiegt.
So.
Ja. Toller und dann muss man jetzt sagen, ja, die hat ja gar nichts gemacht. Die ist ja nur rumgetragen.
Also das Ersatzschwein
worden
für seinen Zaubertrick. Ja?
Aber dann müsste man bei genauem Hinsehen auch sagen, dass sie, Laura, das Baby, das Kind, der Auslöser dafür ist, dass eben diese Schicksalsstränge, von denen du eben gesprochen hast, ineinander fließen. Und die Menschen und die Zwerge und die Figuren und die Zauberer, die dort um dieses Kind herum sich bewegen und die Handlung vorantreiben, zu ihrem Potenzial kommen und aufstehen und die Initiative ergreifen. Und so ist das Baby, das Kind, das nur rumgetragen wird, tatsächlich der Auslöser dafür, dass die Herrschaft der bösen Königin am Ende besiegt wird.
Also das ist jetzt mal ein wirklich brillanter Gedanke.
So.
Und das damit, Schicksal, das uns das Kind bringt, um das Böse zu vertreiben, aber der Wille der oder des Einzelnen, es dann wirklich dahin zu führen, wo es hingehört, nämlich zum Vertreiben der Dunkelheit, zum Vernichten der Schreckensherrschaft und eben am Ende Überwindung des Todes.
Wahnsinn. Unser Abschluss Wahnsinn. Zur Weihnachtszeit. Uwe, machen wir einen Strich drunter.
Also jetzt möchte ich nochmal gucken. Nein,
wir hören uns in 2 Wochen, da kannst du mir dann erzählen, wie du es fandst. Tschüss.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des Katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.